Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es macht doch wahrscheinlich keinen Sinn, dass Verluste sich immer weiter anhäufen dürfen. Wenn ich also beispielsweise eine Aktie im Portfolio halte und diese Aktie hat mir gute Gewinne gebracht und mit einmal steigt sie nicht mehr, sondern sie fällt, soll ich denn dann wirklich dabei zusehen, wie alle Gewinne verschwinden? Oder wenn ich eine Aktie gerade erst gekauft habe, sie fällt aber im Anschluss, dann macht es doch keinen Sinn, einfach immer weiter zu halten, oder? Und wir nehmen heute als Beispiel mal die Novo Nordisk, die ja über Jahre hinweg gestiegen ist, aber dann ist sie eben nicht mehr gestiegen. Wäre es hier nicht sinnvoll, bei minus 30 oder bei minus 50% einfach mal die Reißleine zu ziehen? Das ist der Standpunkt von den allermeisten Anlegern. Und ich kann das nachvollziehen. Einmal aufgelaufene Gewinne abzugeben oder dabei zuzuschauen, wie eine Aktie immer weiter fällt. Das kann es nicht sein, oder? Der Gedanke ist richtig. Wir müssen aber im Detail ganz genau hinschauen. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, wie man richtig aus einer langfristigen Position aussteigt. Legen wir los. So, heute liefere ich euch etwas. Ich habe überlegt, ob ich das Ganze hier die verbotene Folge nenne oder auch die geheime Folge. Denn das, was ich heute bespreche, wird praktisch nirgendwo weiter erörtert und zwar aus einem guten Grund. Wenn ihr sagt, dass wir hier schon Insiderwissen bekommen und dann noch Insiderwissen, wo sich sonst keiner rantraut, dann tut mir bitte den Gefallen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr vielleicht mir vorab schon den Credit geben wollt, dann abonniert ihn am besten schon, weil ich euch kenne. Am Ende habt ihr es wieder vergessen und ich muss dann in zwei Folgen wieder dran erinnern. Wenn ihr jetzt sagt, ja, warum? Nun, ich habe es gerade auf YouTube festgestellt, weil ich in einer Lebensphase bin, in der ich noch nicht die Weisheit habe und den Abstand, um zu sagen, es ist doch egal, was andere denken. Ich bin noch immer in meiner kompetitiven Phase. Das heißt also, ich brauche den Zuspruch von außen, also von euch, um mich zu motivieren. Das sollte anders sein. Es sollte alles rein intrinsisch sein. Also bin ich nicht. Competitive. Ich brauche den Zuspruch, ich brauche Klicks und ich brauche Abos, um das Gefühl zu haben, das macht mir hier Spaß. War das jetzt offen genug? Hier schön Hosen runtergelassen. Also, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ich gucke drauf und sage, oh, wieder 300 Abos mehr. Das macht mich zumindest für den Moment happy. So, und jetzt sprechen wir über ein Thema, welches gerade unter Privatanlegern heiß diskutiert wird. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es gäbe so etwas wie eine Faustregel. Und wenn ihr irgendwo anders, sagt mir ruhig, bitte schickt mir, wenn ihr ein Buch habt oder einen Blogbeitrag oder ein Video, wo ihr sagt, nee, hier wird das sehr gut beschrieben, wie man idealerweise aussteigt. Was aber, und das ist sträflich, das darf nicht passieren, was allzu häufig in einem mit abgefrühstückt wird, ist die Aktienanlage. Das gibt es nicht. Es gibt die Aktienanlage langfristig und die Aktienanlage kurz-, mittelfristig aktiv. Das sind zwei verschiedene Disziplinen. Das ist wahrscheinlich irgendwann mal meine allerletzte Podcast-Folge, wo ich dann nochmal darauf hinweise als Tattergreis, bitte denkt dran, das sind zwei verschiedene Disziplinen, weil es einfach so ist. Gott, wenn ich mich wirklich so anhören sollte, wenn ich alt bin, dann bin ich natürlich auch nicht viel glücklicher. Ich hoffe, ich habe hier niemandem auf die Füße getreten. Mit über 50 darf man ja auch schon mal übers Alter werden sprechen. So, und was ihr dann nämlich immer wieder hört, ist, naja, Verluste muss man dann auch begrenzen. Really? Genau das. Muss man Verluste begrenzen? Okay, sagen wir einfach mal, und wir sprechen jetzt über die langfristige Anlage. Wie häufig, ich könnte jetzt mal hier gucken, was wir bei den Renditespezialisten allein in den letzten Monaten Verluste begrenzt haben. Okay, so viele waren es jetzt auch nicht, es ist ganz gut gelaufen. Worauf ich aber hinaus will, im aktiven Handel ist das etwas vollkommen Normales für mich, dass ich Verluste begrenze. Ich setze vorher einen Stop, das kann ein fester Stop sein, das kann ein mentaler Stop sein. Und wenn wir das erreichen, in meinem Leben habe ich tausende Male, ja, allein im Daytrading gehört das natürlich zu. Also selbst wenn man Top-Trefferquote hätte, ist nicht das Entscheidende, Profitquote ist das Entscheidende. Aber nehmen wir mal an, ich hätte eine Trefferquote von 75% gehabt damals bei Tausenden von Trades. Logischerweise bleiben Tausende übrig, wo ich Verluste begrenze. Darum geht's nicht. Aber die meisten Privatanleger, und ich sage bewusst Privatanleger, weil so etwas institutionellen und professionellen Anlegern nicht passiert, die wissen, in welcher Disziplin sie unterwegs sind. Warum? Weil das ihre Guidelines bestimmt. Das heißt also, da heißt es, ja, aber Verluste begrenzen. Okay, im langfristigen Portfolio Verluste begrenzen. Wann denn? Jetzt sagen wir einfach mal, und das ist, was ich so ein bisschen rausgelesen habe in Foren und auch bei uns in der Buy the Dip App übrigens, www.buythedip.de, könnt ihr gerne mal reinschauen. Da habe ich dann gelesen, oft so, ja, spätestens bei 50% muss mal Schluss sein. Ich weiß, dass jetzt einige sagen, ja, nee, 50% ist nicht das Richtige. Wir kommen gleich noch auf das Richtige. Aber wir sagen einfach mal, ja, Verluste muss man begrenzen, man muss Kapital schützen. Und spätestens bei 50% ist ja vollkommen klar, soweit selbst mit einem Vierer-Mathematik-Abi kann ich sagen, okay, dann brauche ich 100%, um den Einsatz wieder rauszuholen. So, und wenn wir da drunter gehen, dann brauche ich ja schon eine Vervielfachung. Also, dann wird es schwierig. Wer könnte also dagegen sein, spätestens bei 15%, 50%, bei einer Novo Nordisk hätte man bei minus 50%, wo waren sie im Hoch, lass mich gucken, bei 149 Euro, sagen wir 150, 75, bei 75 wäre ich dann also raus. Ja, es wäre eine gute Idee gewesen, ne? Sie sind jetzt bei, während ich das aufnehme, ist Dollar, ich bin auf Dollarbasis hier. Jetzt sind wir bei 47 Dollar. Also viel tiefer. Das wäre ja dann wohl auch mal sinnvoll gewesen, da auszusteigen. So, und jetzt schauen wir einfach mal, ob diese, es muss ja eine Regel sein. Wenn jetzt jemand dabei ist, sagt, ja, nee, das ist jetzt bei Novo Nordisk minus 50%. Bei anderen Aktien ist das anders, weil, also wenn man für sich die goldene Regel gefunden hat, das sage ich völlig unironisch, ich kenne sie nicht, aber wenn man die hat, dann wäre das natürlich begnadet. Also zu sagen, ja, bei der Aktie ist es so viel, bei der Aktie ist es so viel. Und wer sagt, ja, die Charttechnik, wir sind hier im langfristigen Handel, das ist nicht mit Charttechnik. Wenn man bei jedem charttechnischen Verkaufssignal seine langfristigen Position verkaufen würde, dann wäre man nicht in der Langfrist, dann macht man ja das Gegenteil von dem, was man sich mal irgendwo auf einen gelben Zettel geschrieben hat. Denn es geht ja darum, Schwächephasen auszunutzen, nachzukaufen. Das ist ja langfristige Anlage. Fundamental starke Aktien in schwachen Phasen nachzukaufen. Alles andere, ja, ich gehe immer bei minus 17% raus, ist ja aktiver Handel. Dann sind wir in einer anderen Disziplin unterwegs. Diese 50% Verkaufsregel ist keine Risikomanagementstrategie. Ich habe sie mir unter allen Gesichtspunkten genau unter die Lupe genommen. Es ist, wenn man so will, eine emotionale Krücke, die sich als Vernunft verkleidet hat. Und sie bringt wahrscheinlich noch immer Generationen von Privatanlegern um die größten Renditen ihrer Anlegerkarriere. Warum? Weil niemand, Ausrufezeichen, Gedankenpause, niemand Kapital, Kursverdoppler, Kursvervielfacher im Depot hat, der mit dieser Regel langfristig unterwegs war. Es ist ausgeschlossen. Warum? Weil, so schmerzhaft das ist, ein Kursrückgang von minus 50% kein Ausnahmeereignis ist, sondern ein strukturelles Merkmal von Aktienmärkten und jetzt wird es noch schlimmer, von Qualitätsaktien. Muss mir keiner glauben, aber die Studien, die hier vielfach gemacht wurden, die sprechen eine deutliche Sprache. Zum Beispiel eine sehr große Studie, Morgan Stanley Counterpoint Global. Kann man, ich bin nicht ganz sicher, ob man sie frei, aber wenn ihr es googelt, werdet ihr die Ergebnisse finden. Morgan Stanley Counterpoint Global, eine Studie 6.500 US-Aktien über den Zeitraum von 1985 bis 2024. Und das Ergebnis ist bemerkenswert. Man hat nämlich nicht die Aktien genommen, sondern man hat die besten Aktien genommen. Die 20 besten langfristigen Performer in diesem Zeitraum. Wir sprechen hier, ihr habt es sicherlich selber schon ausgerechnet, über fast 40 Jahre. 40 Jahre, 6.500 und davon die 20 besten langfristigen Performer. Wenn das keine Top-Performer sind, dann weiß ich es auch nicht. Wer hier dabei war, hat Renditen von mehreren hundert oder zum Teil sogar 1000% drin. Das waren Aktien, die über diese Zeiträume annualisierte Renditen zwischen 19% und 23% gebracht haben. Das ist herausragend. Und jetzt kommen wir dazu. Wie hoch ist der maximale durchschnittliche Drawdown dieser besten, der allerbesten, besten Aktien? Der durchschnittliche Drawdown? 72%. Nicht 20%, nicht 30%, 72%. Fast alle diese besten Aktien aller Zeiten bis 2024 hatten Verlustphasen zwischen 60% und 90%. Wer also mit einer 50% Verkaufsregel hier dabei gewesen wäre, der hätte alle, ich wiederhole, alle dieser 20 Top-Stories verpasst. Und es kommt noch schlimmer, man kann sich nämlich auch noch die Rankings dahinter gucken. Dahinter kam ja nun nicht nur Schmull. Schaut man sich die Aktien hinterher an, also nicht die besten 20, wenn man sagt, naja, die weiß ja eh keiner. Okay, dann nehmen wir die besten 100. Wie viele davon hätte man denn dann im Depot behalten? Auch keine. Ich meine, eine oder zwei. Wobei das nicht ganz richtig ist, weil dabei eine Immobilienaktie, also sehr dividendenstarke Aktien haben ja manchmal, wenn man im REIT-Bereich guckt, einfach weniger Drawdowns. Man muss die Dividende eigentlich mal mit reinrechnen, schenken wir uns heute, weil natürlich die Dividende aus dem Kurs ja auch rausgerechnet wird. Das heißt also, man wäre bei keiner Top-Story dabei. Und deswegen behaupte ich auch und trete damit bewusst jemandem auf den Fuß, aber nicht, um ihn zu ärgern, sondern damit er selber reflektiert, das muss mir ja keiner schreiben, ich habe es jetzt verstanden, ich ziehe da gar keine Freude draus, wenn mir einer sagt, oh, jetzt habe ich es verstanden. Ja, also ich will niemanden bloßstellen, aber wer sagt, mit dieser Regel bin ich in der Vergangenheit erfolgreich gewesen, der ist noch, maximal ist der 2 oder 3 Jahre am Aktienmarkt dabei, nicht länger, kann nicht sein, weil über einen längeren Zeitraum das im Übrigen einem auch selber klar wird. Ich komme zu einem eindeutigen Fazit, wie man vorgeht. Keine Frage. Weitere Studie von Wright Research. Wright mit W geschrieben. W-R-I-G-H-T. 40 Jahre Marktdaten ausgewertet. 3 von 4 Aktien, und hier geht es nicht um die allerbesten, sondern hier geht es um alle. 3 von 4 Aktien, die 50% bis 55% fallen oder mehr, erreichen später wieder ihr altes Hoch. Später ist nicht immer im selben Jahr. 3 von 4 Aktien. Etwa 80% der Aktien mit einem Drawdown unter 50% erholen sich vollständig. Selbst bei Rückgängen über 50% schaffen es aber immer noch 75%. Und das bedeutet, der Rückgang allein sagt schlicht und einfach sehr wenig darüber aus, was als nächstes passiert. Entscheidend für einen langfristigen Aktienleger ist die Frage, warum ist die Aktie gefallen? Ein paar Beispiele nur, weil das immer so abstrakt erscheint, wenn einer sagt, naja, 1985, ja, meine Güte, jetzt kommen mit IBM und Hewlett Packard und so weiter. Amazon, bin ich ja investiert seit 2016, habe übrigens natürlich einen Drawdown über 50% schon mitgemacht. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase hat Amazon 95% seines Wertes verloren. Nicht 50, nicht 70, 95%. Wer damals bei minus 50% verkauft hatte, war noch nicht mal annähernd am Tiefpunkt. Er hat dann aber die gesamte Kursgeschichte anschließend verpasst. Ja, so lange bin ich ja noch gar nicht dabei. Wer das gemacht hätte, nicht im Tiefpunkt kaufen. Das kann jeder. Das kannst du mit fast jeder Aktie im Crash kaufen. Das ist eine separate Folge. Aber wer $10.000 da investiert hat, vor dem Platzen der Dotcom-Blase, der hat später trotzdem Millionen damit verdient. Apple hat 83% seines Wertes vom Hoch verloren. Netflix hatte 3 Drawdowns von über 75%. 2011 hat das Unternehmen innerhalb weniger Monate 80% verloren. Meta, schaut mal, das ist nicht so lange her, 2022, 76% verkauft. Nvidia, 2 existenzielle Krisen, hat im Zyklus 2021, das ist nicht das war, da gab es schon ChatGPT, 66% verloren. Ja, wäre man raus gewesen, oder? Tesla, 2022, 73% verloren. Noch mehrere Ereignisse dieser Art, ist natürlich auch eine Aktie, die recht volatil ist. Microsoft, mehrfach über 50% verloren. Warren Buffett's Berkshire Hathaway hat in der Finanzkrise über 50% verloren. Also egal, Appleson, das wäre auch mal ein schöner. Das mache ich demnächst, mache ich den nächsten Hyperscaler, Appleson. Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla. Und dann gehen wir sie alle weiter durch. Walmart, alle diese Aktien haben deutlich mehr als 50% verloren. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Erichsen, eins hast du vielleicht ein bisschen vergessen. Es geht ja nicht darum, dass man die Aktie nicht zurückkauft. Doch. Darum geht es ganz genau. Weil die meisten, dann trete ich jetzt noch auf den anderen Fuß, der frei ist, die meisten Privatanleger haben nicht das Know-how, um zu sagen, ich steige bei minus 50% aus, ich steige dann aber auch da und da wieder ein. Was man natürlich machen kann, theoretisch, aber dadurch wird sich die Gesamtrendite massiv verschlechtern und die Wahrscheinlichkeit, dass einem das nicht immer gelingt, ist natürlich, man kann sagen, bei minus 50% steige ich aus. Wenn die Aktie über diesen Punkt wieder hinweg gestiegen ist und von da aus vielleicht, und jetzt denkt euch was aus, ist ja dann euer System, von da aus plus 25 oder plus 30%, also von dem Punkt, wo ich ausgestiegen bin, dann steige ich wieder ein. Okay, das wäre Stärke kaufen, man hätte vorher Schwäche verkauft, kann ich nachvollziehen, wenn ich denn mal den Einwand wegließe, dass es dann aktive Anlage wäre. Aber wie viel Prozent verpasst man denn, wenn man das vergleicht mit dem, was wäre denn gewesen, ich bin fundamental an diesem Wert weiter interessiert. Ich habe bei minus 50%, wenn sie denn dran war, eine Tranche gekauft. Ich habe bei minus 65% eine Tranche gekauft. Es geht nicht darum, explizit immer die Verlierer nachzukaufen. Aber so ein Absprung dauert ja ein bisschen länger. Ich habe jetzt bei Novo Nordisk auf dem Weg nach unten, der nun angefangen hat Mitte 2024. Und Achtung, das ist keine Kaufempfehlung von Novo Nordisk. Im Gegenteil, wartet mal das Fazit ab. Also in den letzten 18 Monaten habe ich Novo Nordisk die Renditespezialisten, Leser müssten mich sonst korrigieren, ein- oder zweimal nachgekauft. Ich kaufe nicht brachial immer wieder nach, sondern wenn die Aktie eben dran ist. Ich kaufe also in der Schwäche nach, dadurch wird ja mein Einstandskurs, mein durchschnittlicher, niedriger. Und wenn dann der Wert um 30 oder 40% steigt, wir sind jetzt noch im Plus, weil wir schon so lange investiert sind, aber dann hat man quasi den Effekt ja drin. Aber will man, es ist keine gute Strategie zu sagen, bei minus 50% verkaufe ich, dann lasse ich ihn sich auspendeln und dann kommen diese ganzen Gedankenkrücken. Und dann, wenn er dann nochmal 30% steigt, dann bin ich wieder dabei. Ich bin eher so der Typ, der ist bei steigenden Aktien dabei. Das ist keine Strategie, die funktioniert. Und wer sagt, ja, ich habe so ein Bauchgefühl, einmal vielleicht dieses Jahr ein schöner Vorsatz mir gegenüber, mir den bleiben, in dem Punkt mir glauben. Niemand wird damit ein guter Anleger. Mit dem Gefühl, ich kaufe tendenziell steigende Aktien. Alle sind in Bullenmärkten irgendwie ganz gut dabei. Aber das ist wie Mike Tyson. Alle haben einen Plan, bis es aufs Maul gibt. Und dann ist der Plan dahin. Das ist einfach keine Herangehensweise. Selbst wenn man davon ausging, dass das alles Einzelbeispiele wären, ja, also man hat den wunderbaren Plan, man verkauft da und dann weiß man, wann man wieder einkauft. Es wird so häufig nicht gelingen. Warum? Weil das dann vielleicht irgendwelche Quartalszahlen sind und dann steht die Aktie mit einem Mal plus 18%. Und dann hat man wirklich die, wie hat es Oliver Kahn genannt, ihr wisst, was ich meine, dann hat man also die Chuzpe zu sagen, naja, doch, aber das macht nicht, ja, das Gap Down, nee, das kaufe ich auf jeden Fall. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Und wenn all diese Beispiele, die ich hier eben genannt habe, ja, wenn das alles die Einzelbeispiele sind, dann schauen wir mal auf die systematische Forschung, die es auch zu dem Bereich gab. Untersuchung vom MIT aus dem Jahr 2013, Untersuchung der Lund University 2009, Backtest für den Zeitraum 2000 bis 2023. Ein konsistentes, lautes Ergebnis. Starre Stop-Loss-Regeln in einem langfristigen Portfolio. Bei Schwellenwerten von 50% oder größer schneiden langfristig schlechter ab. Schlechter als einfaches Halten. Diese Verschlechterung tritt noch mehr zutage, wenn es sich um Qualitätsunternehmen handelt. In welchem Zeitraum hätte das funktioniert? Langfristige Anlage ist dann also ab 5 Jahre pro plus gedacht. In keinem. Das heißt also, egal wie das Umfeld ist, ich halte mindestens 5 Jahre, nie hätte es geklappt, mit einer starren Stop-Loss-Regel den Markt out zu performen. Nie. Noch nie. Die Gründe sind relativ gut zu verstehen. Erstens der sogenannte Whipsaw-Effekt. Also man verkauft sehr oft am Tiefpunkt oder kurz davor, insbesondere dann, wenn man sich diese Marke nicht vorher zurechtlegt, sondern wenn das aus dem Bauch heraus passiert ist. Dann verkauft man logischerweise, wenn die Panik am größten ist. Und man kauft, wenn überhaupt, dann erst zurück, wenn sich die Erholung bestätigt hat. Ein echter Rendite-Killer. Zweitens verpasst man die stärksten Erholungsphasen. Das zeigt auch diese Marktforschung. Es gibt auch eine sehr schöne Studie von JP Morgan. Bei einem Anleger, habe ich hier schon mal genannt, aber man muss sich immer wieder vor Augen halten, der zwischen 2003 und 2022 nur die 10 besten Handelstage, wir sprechen nur einen Zeitraum von 10, 9 beziehungsweise 10 Jahren, aus jedem Jahr den besten Handelstag oder, so ist eigentlich die Studie, die insgesamt 10 besten Handelstage. Die verpasst man über einen Zeitraum von 10 Jahren. Damit hätte man seine Rendite mehr als die Hälfte reduziert. Das heißt, dort nicht im Markt gewesen zu sein. Und das wird sehr oft genau dann passieren, wenn die gute 50%-Regel gegriffen hat, zerstört die Rendite. Es gibt natürlich das Allerschlimmste auf der Welt, sind Trailing Stops. Furchtbare Idee, fernab von irgendwelcher Charttechnik oder fundamentalen Analyse zu sagen, immer von einem Abstand von 15-25% oder wo auch immer steige ich aus. Das ist eine Katastrophe, werde ich aber nochmal separat besprechen. Brokern müsste diese Art der Stops eigentlich verboten werden, aber im sehr kurzfristigen Daytrading kann sie Sinn machen. Deswegen müsst ihr das nicht verbieten. Nutzen solltet ihr so eine Stopsetzung aber auf keinen Fall. So, wichtig. Der eigentliche Denkfehler ist natürlich, dass man sagt, 50% hätte irgendeine Bewandtnis. Weil man denkt, dass der Kursverlauf über den Wert des Unternehmens etwas aussagt. Ich wünschte, es wäre so. Ich weiß nicht, wie oft ich den guten Eugene Farmer hier schon zitiert habe. Ja, der effiziente Märkte gibt es nicht. Ein Kursrückgang von 50% kann völlig unterschiedliche Dinge bedeuten. Er kann bedeuten, dass das Geschäftsmodell dauerhaft beschädigt ist, dass der Wettbewerbsvorteil dahin ist, dass die Bilanz untragbar geworden ist, dass das Management versagt hat, die Nokia-Momente, den Kodak-Moment mit der Digitalfotografie, Wirecard, Bilanz einfach gefälscht und so weiter. Ein 50% Rückgang kann aber auch bedeuten, für verschiedene Unternehmen schlicht der Zins ist gestiegen. Es handelt sich um sehr zinssensitive Werte. Es kann bedeuten, alle Wachstumsaktien sind gleichzeitig unter Bewertungsdruck gesetzt worden. Es kann bedeuten, ein Sektor ist aus der Mode geraten. Es kann bedeuten, ein Quartalsbericht war sehr schwach. Es kann bedeuten, die Marktstimmung ist miserabel. Das sind ja keine fundamentalen Probleme. Das ist das, was man oft gern bezeichnet als Lärm, Noise. Das heißt also, eine 50%-Regel macht ja diesen Unterschied nicht. Wirecard, Nvidia, Nokia, Apple, .com, Crash und so weiter. Crash, all das, 50% Verluste zwischendurch aus völlig unterschiedlichen Gründen. Was man also stattdessen tun sollte, ist, 4 Prinzipien zu beachten, die empirisch betrachtet einfach besser funktionieren. Erstens mal, und das ist ganz entscheidend, keine Schwäche aggressiv nachkaufen, weil dadurch zwangsläufig die Position zu groß wird. Und man dann nicht nur aus einem gefühlten, sondern auch aus einem tatsächlichen Sicherheitsbedürfnis heraus sagt, jetzt muss ich aber verkaufen. Und allzu oft fliegen solche Positionen aus dem Portfolio, aus dem Gedanken heraus, ich will sie einfach nicht mehr sehen. Rein emotionale Entscheidung. Positionsgrößen sollte man von vornherein begrenzen, in dem Sinne, dass man diversifiziert hat. Wenn man auf Einzelaktien setzt, dann ist meines Erachtens heute, ich habe die Zahl mal etwas niedriger gesehen, wäre ich bei 20 Aktien. Meine Novo Nordisk ist, lass mich gucken, aktuell, will keinen Quatsch erzählen, natürlich nicht mehr, da war mal einer der bestperformenden Aktien, ist sie nicht mehr. Wir haben sie seit 8 Jahren im Depot, 62% inklusive Dividenden im Plus. Ja, das ist nicht ausreichend für eine Aktie, die, das ist ausreichend für das, für den Zweck, für die sie mal gekauft wurde, nämlich rein als Dividendenaktie. Und ich weise darauf hin, dass die Dividende von Novo Nordisk weiter steigend ist. Aber bei einer Unilever würde man sagen, naja, es ist eine Dividendenaktie. Ein stabiler Anker ist ja in Ordnung. Dann ist man damit eben 40% oder 50% nur im Plus. Bei einer Novo Nordisk kommt man zu einem ganz anderen Urteil. Warum? Weil die Aktie viel höher stand. Aber ist das eine, wir kommen gleich zu den Fundamentalen noch nur, aber ist das die richtige Entscheidung bzw. Betrachtungsweise, deine Perspektive zu wechseln? Ich war mal viel höher. Macht das in diesem viel höher von Novo Nordisk war vermutlich auch eine ganze Menge Übertreibung drin. Wenn die Aktie jetzt aktuell, jetzt nehmen wir mal nicht, wir müssen mal den Euro-Kurs nehmen, sonst verwirre ich hier mal alle. Novo Nordisk, also ich nehme dann auch mal nicht den dänischen Kurs, sondern den Xetra-Kurs. Also im Hoch bei 135 und jetzt bei 40,27 €. Jetzt sagen wir mal, okay, da war so viel Fundamentale, da war so viel Marktübertreibung drin, Sentiment, einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Leute gesagt haben, diese Wachstumsmittel, da werden jetzt Ewigkeiten die Margen da sein. Und wir wissen, es war ja Managementfehler. Die Nachfrage war da, aber Novo Nordisk konnte lange nicht liefern. Aber jetzt nehmen wir mal an, die letzten 50% waren Übertreibung und die Aktie wäre eigentlich in ihrem Hoch bei 60 oder 66 € fair bewertet gewesen. Sagen wir es einfach mal, bei 66 €. Würde man dann jetzt bei 40 €, also etwa 30% tiefer, ein vernichtendes Urteil über Novo Nordisk fällen? Nee, würde man nicht, weil man sagt, naja, 30% kann Wert mal fallen. Gleiches Unternehmen, gleiche Aktie, gleiche 2 Gewinnwarnungen oder 2,5 Gewinnwarnungen. Aber völlig anderes Urteil, weil das Hoch bei 60 war. Wenn dadurch, dass das Hoch aber jetzt bei 135 war, hat man ein ganz anderes, man hat das Gefühl des Niedergangs. Riesiger Unterschied, obwohl man ja behaupten könnte, die Strecke von 60 zu 120, die letzten 100%, als das KGV über 50 war, das war auch viel zu viel für ein Pharmaunternehmen, könnte man ja behaupten. Das heißt, die Perspektive verändert mit einmal das Urteil. Die richtige Frage lautet also nicht, wie viel Prozent ist die Aktie gefallen, sondern ist das, weswegen ich diese Aktie gekauft habe, noch intakt? Wenn der Wettbewerbsvorteil noch besteht, die Bilanz solide ist, das Management liefert, all das, was mal für mich der Grund war und deswegen, und da kriege ich Lack für, aber damit kann ich umgehen. Mein Grund war, ich möchte eine Pharma-Wert mit steigender Dividende. Gibt gar nicht so viele davon. Ich bin aktuell investiert in einem Unternehmen, welches jetzt mal deutlich höher bewertet war, aber ich bin in einem Unternehmen, Pharmaunternehmen mit einer steigenden Dividende. Dann, wenn man sich der fundamentalen Beweggründe, die dazu geführt haben, dass man die Aktie gekauft hat, bewusst ist, dann nachkaufen in Schwäche, wenn die These weiter steht. Cost Averaging, verbilligen, ist eine furchtbare Strategie. Nachkaufen, wenn das von vornherein der Plan war, in Schwächephasen, ist exzellent. Und viertens, wenn man schon verkauft, auch im langfristigen Portfolio, da muss man klare Verkaufskriterien definieren, aber die sind fundamental und nicht numerisch. Das heißt, einfach zu sagen, mein Exit-Szenario ist bei -20%, steige ich immer aus, führt dazu, wie ich hoffentlich in den letzten Minuten klar machen konnte, man wird keine Kursvervielfacher drin haben dann. Und das ist das Problem. Diese Regel kostet einfach zu viel Geld. Novo Nordisk ist eine von 20 Aktien. Und jetzt kann man natürlich ins Feld führen, Qualitätsaktien sprechen keine Gewinnwarnung aus, schon gar nicht 3. Und wisst ihr was? Bei Novo Nordisk hätte das gepasst. Novo Nordisk hat seine erste Gewinnwarnung im Jahr 2024 ausgesprochen. Und man hätte, wenn man die Regel hätte, wenn ein Qualitätsunternehmen zum ersten Mal in einer wirklich ja sehr langen Historie eine Gewinnwarnung ausspricht, das ist es. Das wäre nicht numerisch, das wäre fundamental, es wäre eine klare Regel, an die ich mich halten kann. dann wäre man bei Novo Nordisk mit einem Verlust. Man muss ja immer davon ausgehen, dass man natürlich nicht vorher, ja, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Komm, das könnt ihr bei eurem Börsenstammtisch, wenn die anderen vorgestern angefangen haben, erzählen. Ja, man sieht am Kursverlauf der Aktie, dass eine Gewinnwarnung kommen wird. Alles Kokolores. Ich habe News Trading 20 Jahre lang gemacht, ihr seht es nicht. Man sieht es manchmal bei sehr kleinen Nebenwerten. Dann aber auch, weil man sich im grauen, nicht man selber, aber die anderen im grauen Bereich bewegen. Klar, wenn Insider die Informationen an viele stecken, dann mag das so sein. Aber man wäre bei Novo Nordisk vielleicht 20% oder 25% unterm Hoch rausgekommen. So, hätte man immer noch die Aufgabe gehabt, ja, wann steige ich denn wieder ein? Worauf denn, wer denn, was ist denn für ein Einstiegssignal? Wenn ich unten kaufen will, kann ja keine positive Nachricht das Einstiegssignal sein. Sonst wäre die Aktie nicht mehr unten. Also, das könnte es doch sein, oder? Einfach verkaufen, bei der ersten großen Gewinnwarnung akzeptieren. Hey, dann habe ich eben mal 15% oder 20% Verlust, aber raus. Sowas machen Qualitätsaktien nicht. Wie klingt denn das als Vorschlag an euch? Leider furchtbar. Denn auch dazu gibt es Studien. Furchtbar, wenn das immer gleich so direkt widerlegt wird. Diese 9-mal kluge Herangehensweise nervt mich ja selber. Ich mag es auch nicht, wenn man mir Studien um die Ohren haut. Aber das funktioniert nicht. Wenn wir Qualitätsaktien einmal, die Kriterien kann man ja ziemlich klar setzen. Bei Qualitätsaktien wird sich das in der Regel im Kurs niederschlagen auch. Steigende Gewinne, steigende Umsätze, jeweils angepasst, welche Branche, welcher Burggraben, welche Wettbewerbssituation. Also man kann natürlich bei einem Immobilienunternehmen nicht das gleiche ansetzen wie bei einem Hyperscaler und, und. Also man kann Qualitätsaktien ganz gut definieren. Und dann wird es euch vielleicht auffallen, dass all die Aktien, die ich am Anfang genannt habe, ja nun eindeutig Qualitätsaktien waren. Aber heißt ja nicht, dass nicht die Gewinnwarnungsregel funktionieren würde, oder? Doch, leider schon. Wenn man die Studien von JP Morgan nimmt, von Highland Financial Advisors, übrigens kann man auch ganz gut auf Money Control sehen, die eben schon genannte Lund University hat auch dazu Studien gemacht. Das heißt also, ein Großteil, und damit meine ich mehr als 90%, aller existierenden, heute noch existierenden Qualitätsunternehmen und derer ab dem Zeitraum 1980, mehr als 90%, haben mindestens eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Also leider auch die Besten der Besten der Besten kommen irgendwann mal in die Lage, dass in ihrem Sektor, in ihrer Branche, das haben sie auch nicht immer zu verantworten, siehe politischer Einfluss, es eine Gewinnwarnung gibt und trotzdem hätte man sie da nicht verkaufen sollen. Das wäre also miserables Timing gewesen. Das Fazit lautet also, am Anfang eine möglichst gute fundamentale Analyse gehört dazu. In seinem Depot durchzurotieren ist keine langfristige Anlage und das können die meisten Privatanleger schlicht und einfach auch nicht. Ist ja nicht, meine Güte, ich kann weder Eiskunstlauf noch andere Sachen nicht, das ist ja kein Hexenwerk. Man kann sich selbstverständlich Fundamentalanalyse, Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse aneignen. Keine Frage, ob man dann noch die richtigen Aktien auswählt, hängt auch noch davon ab, inwieweit man sich immer von Stimmungen beeinflussen lässt und, und. Aber das ist schon alles möglich. Aber das kann man nicht festmachen am Kursverlauf. Und dementsprechend ist die, so banal es klingen mag, ist das Fazit für mich, wenn ich in Einzelaktien investiere, dann kann so etwas passieren. Ich werde eine Einzelaktie, das ist in den letzten 10 Jahren, ich will nicht untertreiben, 5, 6, 7, vielleicht auch 10 Mal ist das vorgekommen, über alle Depots hinweg. Aber der Grund dafür, es ist immer ein fundamentaler. Und mehr als die Hälfte aller fundamentalen Verkäufe im langfristigen Portfolio erfolgte bei mir im Gewinn. Ja, das ist vielleicht bei euch auch so. Das heißt also, es geht gar nicht darum, dass man sagt, naja, solange die Aktie ja noch ein Plus ist, muss ja noch eine Qualitätsaktie sein. Es gibt einfach Aktien, bei denen ändern sich die Umstände so, dass man sagt, jetzt ist es für mich keine langfristige, einfach kein langfristiger Wert mehr. Und es gibt Werte, bei denen gibt es kein Ausschlusskriterium. Man muss dann einfach akzeptieren, dass diese Werte teilweise so ins Minus rutschen. Man muss vielleicht sogar akzeptieren, dass im Laufe eines Börsianerlebens man dann auch mal Fehlentscheidungen trifft, die sich auch langfristig als Fehlentscheidungen herausstellen. Das sollte bestenfalls nicht die Hälfte aller Aktien ausmachen, die man hat, aber das kann natürlich in einzelnen Fällen passieren. Alles andere ist Augenwischerei. Und gerade weil ich hier ja vielleicht dem einen oder anderen, der sich angesprochen gefühlt hat, warum nicht Verluste begrenzen, gerade weil der vielleicht sagt, aber, schreibt mir das aber. Ich werde gerne zu dieser, ich bin mir fast sicher, ich kriege hier eine Rückmeldung, aber dann komplett. Was ist dann die Regel? Ich steige bei minus 50% ein, ich steige da wieder aus. Und ich möchte nicht, ich habe das so gemacht, weil das ist nun mal in der Natur der Sache, dass alle im Nachhinein es, lassen wir das. Aber dass man natürlich seltenst darüber schreibt, wie man es nicht hätte machen sollen, ist auch klar. Aber schreibt mir gerne, wenn ihr es anders seht. Und dann geht's weiter. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich wirklich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.